Ja, guten Morgen miteinander. Die Kinder, die dürfen in ihren eigenen Gottesdienst gehen. Die haben ein mega schönes Programm für euch vorbereitet. Und auch wir haben ein gutes Programm. Es ist so schön, euch wieder zu sehen im neuen Jahr. Es ist so gut, dass du da bist und wir zusammen Gottesdienst feiern können. Sei herzlich willkommen und ja, es ist einfach schön, dass wir nicht alleine sind, sondern zusammen sind. Da noch mit den Notizen. So. Ja, traditionell ist es so, dass wir am ersten Gottesdienst die erste Predigt so über die Jahreslosung ist. Die Jahreslosung ist dieses Jahr: Siehe, ich mache alles neu. Und vielleicht fragst du dich, was ist denn diese Jahreslosung, von der man da die ganze Zeit redet? Das ist so, die Jahreslosung, die wird festgelegt von einem großen Gremium. Dort sind 24 Verbände drin, zum Beispiel CVJM oder die Schweizerische Bibelgesellschaft oder Vereinigung Evangelischer Freikirchen, aber auch die Katholische Kirche, die Reformierte Kirche. Also das sind alle so zusammen und jeder dieser Verbände, die wählt sich so über das Jahr zwei Verse aus, die sie denkt, die könnten passen. Und zwar machen sie das 3 Jahre im Voraus. So, die könnte passen und dann tragen sie all diese Verse zusammen. Das wären dann also so ungefähr 48 Verse, wenn es keine doppelten gibt. Und dann machen sie 4 Arbeitsgruppen und in diesen 4 Arbeitsgruppen schauen sie all diese Verse an und jede dieser 4 Arbeitsgruppen sucht sich 2 Verse aus. So, dann gibt es nur noch 8 Verse und dann geht man da ins große Plenum und diskutiert und hat am Schluss nur noch 2 Verse und über die wird dann schön schweizerisch abgestimmt. Genau, welcher Vers? Also, da ist so etwas dahinter, das sind Leute dahinter, die beschäftigen sich lange damit, die reden darüber, hey, was könnte Gott 3 Jahre später, in 3 Jahren dann, so in die Gemeinden hineingeben wollen. Und dieses Jahr ist es, siehe, ich mache alles neu. Ich weiß nicht, was dir gerade so als erstes in den Sinn kommt, wenn du diesen Vers liest. Also ich habe zuerst gerade mal daran gedacht, okay, also da gibt es doch einiges in meinem Leben, das hätte ich gern neu. Zum Beispiel meine Schulter wäre gut, wäre die neu, dann würde sie auch wieder gut funktionieren. Das hast du vielleicht auch an deinem Körper, gewisse Dinge, die du gerne neu hättest. Dann gibt es gewisse schlechte Gewohnheiten in meinem Leben, bei denen denke ich, oh, das wäre aber schön, wären die mal neu. Ich habe auch gedacht, ja, es wäre schön, ich hätte ein bisschen neue Vollmacht, wenn ich hier vorne predige, dass da auch etwas geschieht. Und es wäre schön, wenn ganz Önsingen, ganz Goi, ganzes Tal diesen Jesus so sehen könnte, wie er ist. Oh, das wäre doch schön. Dann habe ich aber etwas weiter überlebt und gemerkt, ja, aber da gibt es auch gewisse Dinge, ja, die habe ich lieb gewonnen. Zum Beispiel haben wir dieses Jahr, konnten wir ein Haus kaufen. Das müsste ich jetzt gar nicht so schnell neu haben. So. Oder auch, wir sind erst gerade hier hingezogen, vor 1 Jahr. So, das wäre schön, könnten wir noch ein bisschen hier bleiben, oder? Und müssten nicht gerade in ein neues Gebäude wieder ziehen. Oder auch mein angeeignetes Wissen, zum Beispiel im Schach. Das wäre irgendwie doof, wenn es plötzlich kein Schach mehr gäbe und ich gar nicht mehr mein Wissen anwenden könnte. Und überhaupt, wenn jetzt im Jahre 2026 alles neu wird, ja, finde ich mich dann in dieser neuen Welt überhaupt zurecht? Ich meine, was heißt denn alles neu? Heißt das, es gibt eine neue Gesellschaftsordnung? Ich meine, das tönt für einen Afrikaner im Slum wirklich noch gut. Hä? Vielleicht sind dann Sie einmal, vielleicht ist dann mal diese Person in den obersten, reichsten 5%, wie wir alle, der Welt. Aber was wäre dann mit uns? Als Schweizer haben wir doch relativ vieles an unserem Lebensstandard liebgewonnen, dass wir vielleicht jetzt nicht ganz alles neu haben wollen. Und wenn wir genauer lesen, dann merken wir schon, also dieser Vers ist schon relativ radikal. Da steht, siehe, ich mache alles. Also hey, da bleibt nichts mehr beim Alten. Und neu, das ist nicht etwas einfach so wie meine Schulter, wie ich vorgesagt habe. Die war ja schon mal gut. Das wäre nichts Neues, wenn die einfach wieder gut würde. Da wäre ja nur repariert. Also neu heißt neu, etwas Unbekanntes, etwas ganz anderes. Und ich glaube, aus diesen Ausführungen merken wir, dieser Vers bezieht sich wohl kaum einfach auf das Jahre 2026. Und es gilt bei diesem Vers wie bei allen anderen, übrigens auch bei denen, die ihr gezogen habt. Es hilft, wenn man die Verse im Zusammenhang liest. Nicht einfach aus dem Zusammenhang herauspicken. Sonst gehen wir an der Bedeutung der Verse vorbei und plötzlich kommen da irgendwelche Prophetien oder so und gesagt, ja, im 2026, da bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Das ist nicht das, was dieser Vers sagt. Dieser Vers, der steht in der Offenbarung. Die Offenbarung ist etwas, ein geheimnisvolles Buch in der Bibel. Sie beschäftigt sich mit der Zukunft. Es ist wie ein kleines Fenster in die Zukunft, in dem wir einiges sehen und wahrscheinlich sehr wenig verstehen. Und dieser Vers, der ist in den letzten zwei Kapiteln. Die letzten zwei Kapitel, die beschäftigen sich wirklich so mit dem Ende des Endes. So, was ist ganz, ganz am Schluss? Und ich will euch jetzt etwas hineinnehmen in diese Erzählung, die die Bibel dort von diesem Ende bringt. Und wenn man über etwas Unbekanntes redet, etwas eben, das so neu ist, dass wir uns vielleicht gar nicht so vorstellen können, dann nimmt die Bibel ganz viel mal sehr blumige Bilder. Und es lohnt sich, einmal tiefer etwas in diese Bilder hineinzugehen. Das mal so richtig auf sich wirken zu lassen. Und das will ich etwas machen und euch einfach das so erzählen. Jetzt, vielleicht hilft es dir, wenn du hin und wieder mal die Augen schließt und dir das mal so richtig vorstellst vor deinem inneren Auge. Ich werde jeweils den Bibeltext, der dazu gehört, hier einblenden und alles andere, was ich noch erzähle, ist dann so meine Verdeutlichung und meine Erklärung zu diesem Text dazu. Es beginnt so. Und ich sah, ich, das ist der Erzähler, das ist der Johannes, der hat das so in einer Vision gesehen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde, sie sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Es beginnt mit etwas ganz Neuem. Etwas ganz Neues beginnt und der erste Satz der Bibel, der lautet schon so: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So lange gab es schon unsere Himmel und unsere Erde. So lange gab es die Erde, so lange gab mir die Erde einen sicheren Stand. Aus ihr wuchs Nahrung, alle Rohstoffe, aus denen wir bauten, alle Rohstoffe, aus denen wir Kleider webten, alle Rohstoffe, aus denen wir Medizin gewannen und Technologie erforschen konnten, kamen aus dieser Erde, aus dieser ersten Erde. Der Himmel, er versorgte uns mit Regen, die Sonne, sie wärmte uns und die unendlichen Weiten der Sterne konnten wir bestaunen. Aber all das ist jetzt nicht mehr. Die erste Erde und der erste Himmel, sie sind für immer verschwunden. Es gibt keinen Platz mehr für sie in diesem Neuen, was jetzt kommt. Beinahe müsste ich mich fürchten, wenn mir alles Vertraute und Liebgewonnene entzogen wird und ich nichts und nichts mehr bleibt, was für mich bekannt ist. Aber bevor mich dieser Schrecken packt, sehe ich das gnädige Handeln Gottes. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Deine Schöpfung, deine neue Schöpfung, sie beginnt gleich wie die alte Schöpfung. Es ist mir nicht alles unbekannt und fremd in dieser neuen Schöpfung. Du lässt mich nicht ins Leere, ins Unendliche fallen. Du kennst meine Bedürfnisse, Gott, nach etwas Festem, etwas, das ich berühren und das ich anfassen kann, nach etwas, was mir bekannt vorkommt. Wie gut du mich kennst, wie feinfühlig du auf meine Bedürfnisse eingehst. Ich kann nur staunen, Gott. In der ersten Schöpfung hast du den Himmel und die Erde erschaffen und die Erde, sie war zuerst wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe. Aber hier sah ich die heilige Stadt. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem vom Gott aus dem Himmel herabkommen. Die neue Erde ist nicht wüst und leer. Eine Stadt wartet auf mich. Eine heilige Stadt. Eine Stadt, in der alles anders läuft als in den Städten, die ich bis jetzt kannte. Ich muss mich vor keiner Verschmutzung ekeln. Keine Kriminalität wird mich ängstigen und kein enge Gefühl wird mich befallen. Denn diese Stadt, sie kommt direkt aus dem Himmel. Wir müssen die neue Erde nicht erst bewohnbar machen. Es warten keine rauen, lebensfeindlichen Landschaften, die man zuerst mit Schweiß und Tränen urbar machen muss. Wie anstrengend und teuer war es auf der Erde, einen schönen und sicheren Wohnraum zu schaffen. Wie mühsam war es auf der Erde, der Erde Baumaterialien abzutrotzen. Wie rau und gefährlich ging es auf unseren Baustellen zu und her. Wie viele Menschen konnten sich dem Traum eines Eigenheimes nie verwirklichen. Aber hier müssen wir nicht mehr zuerst unseren Lebensraum verdienen und erkämpfen. Du stellst ihn uns gratis und von Anfang an zur Verfügung. Wir müssen uns nicht zuerst eine Zivilisation aufbauen. Du schenkst sie uns vom Himmel her. Und was Jesus vor 2000 Jahren gesagt hat, können wir hier sehen, in Johannes 14, 2 bis 3, hast du uns versprochen, dass du uns Wohnungen vorbereitest und dass es viele Wohnungen geben wird. Oh, und ich staune über diese Wohnungen, über diese Pracht, über diese vielen liebevollen Details, die du eingebaut hast, die du vorbereitet hast für mich. In 7 Tagen hast du den ersten Himmel und die erste Erde erschaffen. Und mir verschlägt es den Atem, wenn ich sehe, was du in 2000 Jahren alles gemacht hast. Dein Versprechen hast du mir gehalten. Als du mit dem Bau der Wohnungen fertig warst, hast du mich zu dir geholt. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Dort, wo du bist, bin ich zu Hause. Und diese Stadt ist bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Nicht als Mieter werde ich in dieser Stadt sein, sondern als Braut bezeichnest du deine Gemeinde. fest verbunden mit einem Bund fürs Leben. Hier fürs ewige Leben. Die Verbundenheit mit dir wird erst jetzt richtig real. Erst hier auf der neuen Erde können wir unsere Beziehung richtig zusammen ausleben. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Wohnung Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Die Stimme, sie geht mir durch Mark und Bein. Noch nie habe ich so etwas Mächtiges und Gewaltiges gehört. Die Stimme, welche die erste und die neue Welt erschaffen hat. Die Stimme, die die Naturgesetze eingesetzt hat und sie außer Kraft setzen kann, wenn er es will. Die Stimme, der alles und jeder zu gehorchen hat. Der allmächtige Gott, er selbst, meldet sich zu Wort. Über so viel Macht zittern meine Glieder und meine Knie, sie werden weich. Aber auch wenn ich diese Stimme noch nie so mächtig und direkt gehört habe, so ist sie mir doch vertraut. Schon auf der ersten Erde durfte ich sie hören. Sie war leise, oft undeutlich und nicht immer einfach von meinen eigenen Gedanken zu unterscheiden. Doch auch wenn ich die Stimme in der ersten Welt nur durch einen, wie in einem Radio, der nicht so richtig Empfang hat, mit viel Rauschen gehört habe, so erkenne ich doch jetzt ganz genau, die Zusage von Jesus stimmt. Meine Schafe, sie hören meine Stimme, sie erkennen meine Stimme. Ich erkenne die Stimme meines Gottes. Und sie ist jetzt so deutlich und klar, wie sie nie auf der Erde war, auf der ersten Erde. Wie wohltuend an diesem neuen, unbekannten Ort diese vertraute Stimme zu hören. Und ich höre diese Worte: Siehe da, die Wohnung Gottes bei den Menschen. Und ich sehe Gottes Taten. In der ersten Welt habe ich von Gott gehört, wie er Mensch geworden ist und auf die Erde kam. Ich habe den Heiligen Geist in mir gespürt und hatte eine Verbindung mit ihm. Aber letztendlich blieb Gott für mich unsichtbar und unerreichbar. Und jetzt? Jetzt wohnt er mitten unter uns. Gott wird buchstäblich mein Nachbar. Es gibt hier keine Grenzen mehr zwischen mir und Gott. In diesem neuen Himmel und in dieser neuen Welt darf ich unmittelbar mit Gott leben. Ganz real, ganz nahe. Was für eine andere Qualität. Wir bewegen uns hier in dieser neuen Welt, in derselben Welt, in derselben Realität mit Gott. Das Leben mit Gott erhält eine Nähe und Intimität, die nur in dieser neuen Welt möglich ist. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Was für eine fürsorgliche und intime Geste. Das Erste, was Gott in dieser neuen Welt tut, ist nicht regieren. Das Erste, was Gott in dieser neuen Welt tut, ist nicht, dass er auf dem Thron sitzt und sein wohlverdientes Lob entgegennimmt. Das Erste, was Gott sagt, ist: Ich wische dir deine Tränen ab.
Es ist auch nicht das Erste, was Gott macht, dass er sich der Rache widmet, denen Menschen, die schuld sind an meinen Tränen. Aber er schiebt meine Trauer auch nicht einfach zur Seite und ignoriert sie und sagt, hey, schau, jetzt ist doch alles gut. Nein, er kümmert sich ganz persönlich um meine Trauer. Er kommt mir ganz nah. Er berührt mich im Gesicht. Er wischt meine Tränen ab. Sein Umgang mit meiner Trauer ist überwältigend. Aber die Trauer, sie gehört nun der Vergangenheit an. Sie gehört zur ersten Welt. Hier in dieser neuen Welt gilt, und der Tod, er wird nicht mehr sein. Was für ein unfassbar anderes Leben erwartet mich auf dieser neuen Welt. Hey, hier werde ich nicht mehr alt. Es wird nicht einmal ein Alter kommen, in dem ich nicht mehr so fit bin, wie ich jetzt bin. Hey, ich muss keine Angst haben vor einer Krankheit. Es wird nie mehr ein Abschied für immer geben. Meine Lebenszeit ist nicht mehr beschränkt. Ich werde für alles Zeit haben, was ich will. Ich komme nie mehr in den Stress. Ich habe ja eine Ewigkeit Zeit. Und diese Ewigkeit ist richtig vielversprechend. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Wie unvorstellbar schön ist diese neue Welt. Es wird kein Leid mehr geben. Es wird nicht mehr nötig sein zu schreien. Ich muss nicht einmal mehr zu Gott schreien. Also erstens ist er ja ganz nah. Er ist ja in meiner Nachbarschaft. Das Schreien ist also unnötig. Und zweitens werde ich auch keinen Grund mehr haben, ihm um etwas anzuflehen, etwas wieder in Ordnung zu bringen. Es ist alles in Ordnung. Was wird das wohl für einen Unterschied auf mein Gebetsleben machen? Meine Gespräche mit Gott werden einen ganz neuen Fokus haben. Sie werden nicht mehr zu vergleichen sein mit den Gesprächen, die ich mit Gott führte aus der ersten Welt. Und es wird kein Schmerz mehr sein. Und dieses Wort für Schmerz hier ist sehr spannend. Das bedeutet nämlich, es wird keine Arbeit mehr geben, die andauernde Kraft von einem Mensch erfordert. Also, hey, es wird keine Arbeit mehr geben, bei dem du immer alles geben musst. Es wird keine Mühsal mehr geben. Du wirst kein Burnout mehr erhalten. Arbeit wird Spaß machen, so wie es Gott Spaß machte, als er die Welt machte. Also Arbeit hat immer dazugehört. Arbeit ist etwas Schönes, wenn sie eben schön ist, wenn sie erfüllend ist, wenn man etwas erreichen kann. Denn das Erste, es ist vergangen. Es ist definitiv und endgültig weg. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Wow, siehe, ich mache alles neu. Wir haben einen kleinen Geschmack hoffentlich davon bekommen, was das bedeutet, dieses ich mache alles neu. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Und ich hoffe, es hat euch auch so berührt, wie es mich berührt hat, als ich das so von Gott erhalten durfte und in das hereingeführt werden durfte. Diese Jahreslosung ist die Zusammenfassung von dem, was kommen wird, ganz am Ende. Und es steht hier, Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Gott macht das. Wie bei der Schöpfung der ersten Erde wird auch hier kein Mensch und kein Engel irgendeinen Anteil daran haben. Gott sagt, ich mache das. Du wirst nichts dazu beitragen können. Dein Part besteht aus dem kleinen, schönen Wort, siehe. Schau, schau und staune. Du darfst staunen. Das alles, was ich dir beschrieben habe, ich werde es dir geben. Ja, also unsere Jahreslosung, sie bezieht sich nicht auf das Jahr 2026, das ist ganz sicher, weil mindestens ein tausendjähriges Reich kommt noch dazwischen. Wenn dich das ein bisschen genauer interessiert, wie das ist, wir werden in diesem Jahr einen Bibelworkshop machen, den wird Peter Wortli dann leiten und dort können wir dann noch etwas tiefer hineingehen in die ganze Endzeit und so weiter. Die Informationen werdet ihr dann irgendwann so im Winter, Frühling erhalten. Wir sind das am Erarbeiten, freue ich mich drauf. Ja, also, aber wenn jetzt dieser Vers nicht sagt, dass 2026 wird alles neu, sondern sich auf eine ganz ferne Zukunft bezieht, was nützt er dann im Jahre 2026? Und warum haben diese vielen weisen Frauen und Männer, die den ausgesucht haben, gesagt, den sollen wir 2026 so etwas als Überschrift nehmen? Und ich glaube, dieser Vers hat uns sehr viel zu sagen und sehr viel Fokus zu geben. Wir haben uns vor Augen geführt, wo unser Leben hinläuft. Wie die Ewigkeit, und das ist relativ lange, das ist wirklich, das ist immer. Das ist viel, viel länger als alles das, was wir uns jetzt vorstellen können, wie die aussehen wird. Wie es so viel besser wird. Wie Gott kommen wird und alle Tränen, die wir jetzt haben, alles nicht verstehen über Leid, das wir jetzt haben, wird dann verschwunden sein. Und ich glaube, wir können zwei so wichtige Lehren daraus ziehen. Erstens, ich glaube, wenn wir das wissen, was auf uns zukommt, dann lässt sich das Leben hier einfacher aushalten. Ich will ein kleines Beispiel dazu machen. Meine liebe Frau Martina ist im Moment sehr, sehr fest am Arbeiten. Sie hat sehr viele Stellenprozente und weil sie viele verschiedene Klassen hat und es ist wirklich streng im Moment. Sie ist manchmal noch weit in die Nacht am Schule vorbereiten. Ja, und wir haben zum Teil auch nicht ganz so viel Zeit füreinander, logisch. Aber im Februar wird Martina eine Reduktion ihrer Stelle haben. Dann wird sie nachher viel weniger arbeiten. Und weil wir das wissen, ist diese Zeit jetzt gar nicht so schwierig auszuhalten. Weil wir wissen, im Februar wird es ja dann besser. Dann haben wir wieder Zeit füreinander, für den Garten, für all diese schönen Dinge. Aber jetzt müssen wir halt noch etwas durchhalten. So. Es ist viel einfacher, wenn man weiß, diese Zeit ist nur vorübergehend. Es kommt bald das Gute. Ich denke auch an einen Sportler, der trainiert. Und warum macht er das? Warum trainieren unsere Skifahrer so viel und verzichten auf Ausgang, auf Freunde, reisen so viel in der Welt? Weil sie wissen, wenn ich das mache, kann ich vielleicht einmal ähnlich gut wie Odermatt werden und einmal eine Medaille bekommen oder einen Gesamtweltcup gewinnen. Für dieses Ziel lohnt es sich doch, sich auch anzustrengen. Ja, für dieses Ziel lohnt es sich sogar die Gefahr auf sich zu nehmen, einmal nicht nach unten bei der Piste zu kommen, sondern in der Mitte liegen zu bleiben und dann eine Weile nicht mehr Ski zu fahren. Warum? Warum riskieren die wortwörtlich Kopf und Kragen? Weil sie wissen, das Ziel, das auf mich wartet, lohnt sich. Hey, wenn so ein Sportler eine Goldmedaille oder Weltcup-Punkte oder was auch immer als genug wichtig erachten, um sich so in Gefahr zu geben? Wie viel mehr kann das uns motivieren, wenn wir wissen, hey, am Schluss wartet das auf mich. Dieser neue Himmel und diese neue Welt. Ja, wenn wir einmal ein bisschen über unsere Kräfte gehen müssen, zwei Dinge müssen erfüllt sein. Erstens, diese Zeitspanne, sie muss begrenzt sein. Sonst kommst du irgendwann in einen Burnout rein oder Schlimmeres. Und das Ziel muss gut sein. Und ich glaube, je besser das Ziel, desto anstrengender und desto länger halten wir es aus bis dorthin. Und unser Ziel, diese neue Welt, dieser neue Himmel, der ist richtig gut. Da lohnt sich Anstrengungen, glaube ich schon. Und ja, die Zeit ist doch bei den einen noch ein bisschen länger als bei den anderen. Wir wissen es nicht genau. Aber ja, da ist etwas Zeit noch vor uns, die wir vor uns haben und die wir noch aushalten können und müssen. Und sind wir ehrlich, es ist ja nicht immer anstrengend und schlimm auf dieser Welt. Und das Zweite finde ich auch entscheidend. Es ist nicht mehr so entscheidend, was jetzt geschieht. Was ich hier erreichen kann, ist nicht mehr so erstrebenswert und entscheidend. Oder stellt euch vor, die meisten wissen ungefähr, wie Pokerspielen funktioniert. Man legt dort so Karten und dann versucht man möglichst einen großen Haufen Geld anzuhäufen. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, da sind ein paar Spieler, die spielen mit Spielgeld, wie es sich gehört, nicht mit echtem. Und die spielen Poker und jetzt sagt man, gut, jetzt machen wir noch 5 Runden und nachher hören wir den Spieleabend auf und dann ist alles wieder null. Ja, wie viel Wert hat dann dieser Geldhaufen, der noch vor dir liegt? Nicht mehr viel, weil es hört ja bald auf, oder? Da sagt man, ja, jetzt am Schluss komme ich. Hau noch mal alles raus, das macht richtig viel Spaß und so, oder? Also dieser Haufen, um den man den ganzen Abend gekämpft hat, dass er möglichst groß wird, wird plötzlich 5 Runden vor Schluss gar nicht mehr so wichtig, weil man aus dem Spiel rausgeht. Und in unserem Leben ist es ähnlich. Weißt du, wir wissen, irgendwann endet das und dann zählen ganz viele Dinge nicht mehr. Es zählt nicht mehr, was du besitzt. Es zählt nicht mehr, welche Weisheit du dir alles angeeignet hast. Es zählt auch nicht, wie hübsch du dich gemacht hast und du geworden bist und wie hübsch du dich trainiert hast. Du kannst nichts mitnehmen in den Himmel. Für das Leben auf der ersten Erde sind diese Dinge, die ich aufgezählt habe, notwendig. Also ich sage nicht, ja, hört jetzt auf mit Besitz. Nein, wir brauchen Besitz auf dieser Erde. Und es ist gut, wenn du zu deinem Körper besser achtest als ich. Ja, da muss ich noch etwas daran arbeiten. Das ist voll okay. Aber richte deinen Fokus nicht darauf. Wenn wir wissen, hey, am Schluss von unserem Leben wird das wieder genullt, weil dann wird alles neu. Und so können wir anfangen, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Wir können unseren Fokus auf das Leben legen, was dann eben bleibt. Oder wenn du in einer Firma arbeitest, stellt euch vor, der Chef der Firma, der ist alt, wird jetzt dann pensioniert, er hat keinen Nachfolger gefunden und hat darum gesagt, wir lösen die Firma auf. So, du arbeitest jetzt dort noch 3 Monate. Was wirst du tun? Du wirst wahrscheinlich nicht mehr viel Geld in diese Firma investieren wollen, weil die gibt es ja bald nicht mehr. Du wirst aber, hoffe ich einmal, mit Anstand diese 3 Monate zu Ende bringen. Nochmal alles geben, dass das gut zu Ende gehen kann. Aber dann wirst du anfangen, nur noch diese Dinge so wirklich zu investieren, die dir nachher helfen, auf dem Arbeitsmarkt wieder eine Stelle zu bekommen. Also wenn es eine Schulung gibt, eine firmeninterne Schulung, die nur sich noch mit der Firma selbst beschäftigt, wirst du die wahrscheinlich eher nicht mehr besuchen. Wenn es aber eine Schulung gibt, die deine Skills in deinem Beruf, die du nachher noch brauchst, fördert, die wirst du noch besuchen. Und ich glaube, das ist genau dieser Fokus, den wir haben sollen. Es gibt Dinge, die zählen im Himmel, in der neuen Welt, im neuen Himmel, in der neuen Welt, die zählen dort noch. Für das hat uns Gott ein ganzes Buch gegeben, die Bibel, in der wir das lesen können, was noch zählt. Und ich glaube, um diese Dinge sollten wir uns kümmern in diesem neuen Jahr 2026. Die, die auch noch zählen, wenn diese Welt vergangen ist. Die, die auch noch zählen, wenn der neue Himmel und die neue Erde da ist. Und ja, jetzt sind wir noch auf dieser Welt und wir können frohgemutes alles geben für diesen Gott und für unsere Mitmenschen, weil wir wissen, hey, alles, was wir jetzt aufgeben, alles, was wir verpassen, weißt du, jetzt eine Reise mache auf der Erde, das ist super und schön und mach das. Seh dir die Natur an, die Gott gemacht hat. Aber die Reisen im Himmel, ja, die sind dann nicht nach ein paar Wochen fertig. Da kannst du auch mal ein Jahrhundert ruhig einmal einen Kontinent erkunden. Das werden schöne Reisen sein. Gott kann dir alles so vielfach mehr zurückgeben, was du heute in diesem Jahr für ihn geben wirst. Und ich glaube, auf das dürfen wir fokussiert sein. Amen.